Ungefährliches Halbwissen, The Last Missing Podcast.
Ich weiß, was Sie jetzt denken, und Sie haben recht.
Schenken Sie sich einen ein, schubdidu.
Was haben wir im Kopf und nichts anderes.
Können wir das schaffen?
Wir schaffen das.
Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
Ich freue mich darauf, bei Ihnen Gast sein zu dürfen.
Da lache ich mir doch einen Arsch ab.
Ja, aber hallo Paul, komm, sieh zu, wir sind spät dran.
Hallo, ich muss auch los.
Nee, wir sind zu spät.
Achso, wir sind zu spät, ich komm schon.
Sehr geehrte Leute, ich muss auch wieder üben, der Knopf. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet.
Und warum sind wir zu spät? Zu spät losgefahren.
Ja.
Elbtunnel. Was war's?
Naja, in dem Fall sollte man vielleicht auch erwähnen, dass einer von uns beiden, und ich möchte nicht sagen, wer, du kannst es ja sagen, wenn du möchtest, mit Technik nicht so umgehen.
Das bin ich grundsätzlich, der nicht mit Technik umgehen kann.
In dem Fall nicht.
Ja.
Ja, also, wir sind am Mittwoch und wir sind zu spät, dafür entschuldigen wir uns, aber ansonsten.
Man kann um Entschuldigung bitten.
Ansonsten, wie immer, gut gelaunt und.
Klar. Wird ja Herbst. Ja.
Ich würde aber diesen kleinen Nachteil, bevor wir einsteigen, ich hatte eine Geschichte mir überlegt, schon vor ein paar Wochen, die ich machen wollte. Und ich mache sie jetzt, weil sie wirklich top aktuell ist. Und zwar geht es darum, eine tragische Geschichte in jeder Hinsicht. Es hat offensichtlich, niemand weiß, um was es geht, das will ich auch nur als Aufhänger nehmen. Es hat einen Polizeieinsatz heute ganz aktuell in München gegeben, bei der heute Nacht ein Wohnhaus ausgebrannt ist und ein Kraftfahrzeug in Flammen aufgegangen ist, ein Mensch tödlich verletzt wurde, bei dem mehrere Sprengfallen gefunden wurden, und es steht zu befürchten, dass er damit das Oktoberfest gemeint hat, das heute auch bis 17 Uhr geschlossen bleibt. Ich wollte das nur als Aufhänger nehmen.
Das hatten wir schon mal.
Genau, für das größte und schwerste Attentat, das wir in der Bundesrepublik hatten und das so im Bewusstsein irgendwie ganz weit nach hinten geschoben wurde.
45 Jahre her, wenn ich das richtig rechne, oder?
Das.
1980.
Genau. Und das ist so ein Attentat, das nicht in die Erzählungen passte. Weil wir, richtig. Wir hatten ganz viele Erzählungen zum Thema oder RAF und
Bombenwerfen nur Linksradikale.
Ja. Und das ist inzwischen auch aufgearbeitet worden. Also es hat da erneute Ermittlungen gegeben. Und inzwischen ist eben klar, dass dieser Mensch, der das gemacht hat, Gundolf Köhler aus dem schönen Donaueschingen, keineswegs ein Einzeltäter war, sondern dass das alles eingebettet war in die Wehrsportgruppe Hoffmann und die Wikingjugend, beides dann relativ schnell verboten worden. Und diese Wehrsportgruppe Hoffmann, an die kann ich mich auch ernsthaft noch erinnern, die waberte so in meiner Kindheit und Jugend immer so ein bisschen durch die Presse. Auch eine ganz eigentümliche Veranstaltung. Gegründet von einem Menschen, wer hätte es gedacht, namens Hoffmann.
Wehrsportgruppe.
Ja, ja. Wehrsportgruppe, Karl-Heinz Hoffmann, der im Übrigen noch lebt. Relativ alt, bezeichnet sich selber als Faschist. Und der hat eben eine Organisation gegründet, die, wie er sagte, eben Wehrsport anbot, also Ausbildung. Und seine Idee war, wir machen etwas, das an die Pionierausbildung der Bundeswehr angelehnt ist, aber unter den Vorzeichen des Guerillakriegs. Und das war so Mitte der 70er Jahre, und die waren gut eingebunden. NPD, DVU, FAP, wie gesagt, Wikingjugend. Da war viel von diesem Netzwerk, das es eigentlich nicht gab, schon vorhanden. Er nannte sich vorher Jungstahlhelm, also das hat eben klare Bezüge dann an das Ende der Weimarer Republik und an die an die Nazi-Zeit. Und ja, den hat sich dieser Attentäter von München eben zugehörig gefühlt und hat bei denen auch trainiert. Und was dann eben ja merkwürdig war und was man nicht ernsthaft überprüft hat, war, dass dieser angebliche Einzeltäter eine militärische Bombe gebaut hat und das ohne jedes Fachwissen und ohne jedes Material. Das ist nicht so wahnsinnig glaubwürdig.
Man konnte ihn ja auch nicht mehr fragen, weil er, glaube ich, bei dem Attentat auch selber draufgegangen ist. Ja,
und man weiß nicht so genau, warum. Ja. Erweiterter Suizid oder zu früh.
Gelaufen. Ja, genau. Ja, und das passt halt nicht. Und was man, ich habe kürzlich das Zeitzeichen dazu gehört, was ich durchaus empfehle auch dazu. Das war eine Woche, wenige Tage vor der Bundestagswahl 1980, Strauß gegen Schmidt.
Genau. Und wahnsinnig aufgeladene Stimmung. Ich erinnere mich an diesen Wahlkampf. Ich hatte es, glaube ich, schon mal erzählt. Ich war in der Ernst-Merck-Halle in Hamburg bei dem Wahlkampfauftritt von Franz Josef Strauß. Es war gespenstisch, ehrlich gesagt.
Ja?
Ja. Das war für mich, da war ich ein Kind, ne? Also da war ich 9 Jahre alt. Und da schrie dieser Bayer vorne rum und die Stimmung war so wie politischer Aschermittwoch. Also das mindestens. Der Wahlkampf war gut gegen böse von beiden Seiten. Also Sozialismus, klar, Helmut Schmidt wollte Sozialismus.
Logisch.
Das war für die CSU vollkommen klar.
Ist ja Nachbetrachtung ja auch, hat sich ja bestätigt.
Ja, und auf der anderen Seite Stopp Strauß, also diese Plaketten, das war wahnsinnig aufgeheizt, ja.
Er führte dann ja aber auch zu nah, also Strauß ist ja offenbar nicht Bundeskanzler geworden, das heißt Schmidt hat die Wahl gewonnen, glaube ich, die einzige, die er gewonnen hat, ne? Der ist doch Kohl nachgefolgt und dann, jetzt bin ich raus. Na Quatsch, andersrum. Kohl ist ihm nachgefolgt. Er ist Brandt nach dem Rücktritt gefolgt.
Genau.
Und wurde dann 80 nochmal bestätigt.
Naja, es gab die Wahl 76.
Die gab es noch.
Ja.
Okay.
Da ist die CDU um wirklich Haaresbreite an der absoluten Mehrheit vorbeigeschrammt. Das zweitbeste CDU-Ergebnis überhaupt. 48%. Es hat dann trotzdem zu einer sozialliberalen Koalition gereicht. Und dann hat eben, weil nach Lesart der CSU Kohl der Wahlverlierer war, weil er eben nicht Kanzler wurde, hat man dann Strauß den Vortritt gelassen in einer berühmten Sitzung in Wildbad Kreuth. Und dann
bei einem Frühstück?
Genau.
Das war später. Das war 2002.
Das war der nächste Ball. Ja, genau, man sagte dabei, weil in Wildbad Kreuth, das ist immer die Klausurtagung der CSU, die Beschlüsse, die herausgekommen sind manchmal etwas zugespitzt und deswegen sagt man etwas bösartig, das ist der Kräutergeist.
Wer sagt das?
Die linksradikale Presse natürlich. Na, und dann verlor Strauß relativ deutlich. Also es war immer noch ein gutes Ergebnis, das muss man schon sagen. Aber im Vergleich zu 76.
Für einen Bayer, gutes Ergebnis.
Genau, das war das Ding. Damit war die Geschichte erzählt. Helmut Kohl durfte genau deswegen.
Nochmal.
Dann nochmal.
Ja. Die These habe ich, glaube ich, hier schon mal verbreitet. Es wird nicht mehr passieren, dass erneut ein Rheinländer oder ein Bayer, also nicht nochmal ein Rheinländer, oder überhaupt mal ein Bayer Bundeskanzler wird. Das ist den Deutschen nix.
Wobei wir natürlich.
Niedersachsen gut, Hamburg gut.
Ja, aber wir hatten schon gute Rheinländer in der Bundespolitik.
Am Anfang, ja.
Oh, Klaus Töpfer zum Beispiel, erinnere ich mal. Ein ganz großer. Also wirklich.
Umweltminister, nicht wahr?
Ja, auch Umweltminister und später dann Chef der Umweltorganisation der UNO.
Ansonsten, Niedersachsen ist wirklich ein gutes Pflaster für.
Klar.
Also, die
Grünen. Auch sprachlich niemandem weh.
Das ist so. Wo wir gerade bei Niedersachsen und Politikern sind.
Ja, lass mich noch ganz kurz. Also, ich wollte noch einmal an dieses Attentat, weil es heute Morgen so aufpoppte.
Ja, natürlich, da waren wir.
Da sind immerhin 13 Menschen umgekommen.
Ziemlich fies sogar.
Und das sind Leute, die wirklich komplett unbeteiligt waren. Und die Idee dabei war, wie immer, über 200 verletzt. Die Idee war wie immer, und es hat ja noch nie funktioniert, dass man Chaos herbeibombt, damit der Staat dann die Rolle einnimmt, die der Attentäter möchte. Entweder indem er die Maske fallen lässt und sich als faschistisch erweist, so wie die Linken oder eben wie Herr Köhler sich das ausgedacht hat, dass der Staat dann endlich durchgreift und die ganzen linken Elemente einsammelt. Beides nicht stattgefunden.
In den Ermittlungen hat die Polizei kein sonderlich gutes Bild abgegeben in München. Die waren, weil es eben nicht sein durfte, es war sehr schnell festgelegt, dass ein Einzeltäter keine Perspektive im Leben zu haben und so weiter. Also das hat sich auch, aber relativ schnell danach eigentlich auch schon im Gegenteil bewiesen, weil es eigentlich ein integrierter Mann war, der eine neue Stelle angetreten hatte und so weiter und so fort. Es gab dann mehrere Wiederaufnahmegesuche das sind dann ja Nebenkläger, wenn ich das richtig sehe, also Angehörige, die gesagt haben, hey Leute, das müsste mal wirklich untersucht werden. So viel war leider dann, also es war festzustellen, dass es eben diesen Hintergrund gab. Allerdings wurden natürlich sicherheitshalber auch relativ viele Beweismittel direkt vernichtet danach, sodass später eine DNA-Analyse zum Beispiel nicht mehr möglich war. Was eben mit Zeitablauf immer schwieriger wird, aber ich finde es immer erstaunlich, wenn man solche Fälle sich anguckt, wie politisch doch Polizeiarbeit auch sein kann.
Ja, und wie sie da wird es keinen Befehl gegeben haben, ne? Keine Verschwörung, die Leute hatten einfach das Gefühl.
Genau, also auch eine Polizei oder ein Landeskriminalamt ist nicht frei von, ich sag mal, zeitgeistigen Einschätzungen. Ja? Also das ist halt so, und die kommen, ich meine, 80, da kamen sie 3 Jahre, Deutscher Herbst.
Ja, ja.
Wo jeder Bulli angehalten wurde, weil da Linksterroristen drin vermutet, zu Recht. Ja? Und dann 3 Jahre später oder nochmal davor hast du 72 in München ja auch schon ein gewisses Ereignis, wo man auch schon sagt, was ist das denn jetzt? Und dann 3 Jahre später die Neutralität aufzubringen, zu sagen, das gucken wir uns mal unvoreingenommen an, ist einfach auch viel gewollt. Also es ist wirklich viel verlangt. Im Nachhinein, 45 Jahre später, sagt man, seid ihr nicht ganz dicht? Wie kommt ihr denn auf den Gedanken? Ihr hattet Hinweise, dass es auch anders hätte sein können. Warum seid ihr nicht in dem Sinne neutral?
Ja, aber man hat dann auch die Wehrsportgruppe Hoffmann immer als Spinner abgetan und so. Ja. Die hat man nicht ernst genommen. Ja. Das passiert ja mit Rechten gerne mal. Ne? Die Sachsen sind ja zum Beispiel immun gegen Rechtsradikale, weiß man. Hat der Ministerpräsident mal gesagt. Ja, ganz lustig übrigens, merkwürdig, dass dieser Hoffmann anschließend, also wurde die Wehrsportgruppe relativ schnell verboten. Und dann hat er aber noch ein, um Geld zu verdienen, so muss man das wohl sagen, ich glaube, das war alles, hatte der ein ganz zauberhaftes Geschäftsmodell sich ausgedacht, nämlich er hat gebrauchte Bundeswehrfahrzeuge gekauft. Das ist auch schon großartig, dass der die kaufen durfte. Also wie kommt man denn auf die Idee? Und zwar im großen Stil. Okay. Und hat die anschließend an die PLO verkauft. Und hat sich darüber finanziert. Ja, Rechtsradikale, die mit der PLO zusammen machen. Ja. Du hast eben gerade schon Deutscher Herbst, die Entführung der Landshut. Ja, da haben die Linksradikalen nun mit der PFLP zusammengearbeitet. Auch eine palästinensische Terrororganisation.
Können wir uns gerade noch über den Begriff linksradikal unterhalten? Vielleicht ist das linksextremistisch in dem Fall, oder?
Weiß ich nicht.
Ist ja gerade auch in der Diskussion. Ich wollte nur sagen, ich möchte noch das hohe Lied auf den Rechtsstaat singen. Ein Anwalt, den Namen habe ich vergessen, man möge das Zeitzeichen nachhören, hat relativ selbstbewusst vorgetragen, dass es ein Wiederaufnahmeverfahren geben muss, weil neue Erkenntnisse vorliegen, und er hat nicht locker gelassen und jetzt weiter, bis es irgendwann erfolgreich war und zu diesem Ergebnis gekommen ist. Das ist ja erstmal, das kann man gar nicht hoch genug, finde ich, einordnen, dass so etwas geht hier.
Ja.
Das gibt es ja mehrere Fälle, wo halt eben durch Wiederaufnahmeverfahren auch Unschuldigkeiten festgestellt wurden im Nachhinein, Verläufe einer Tat oder eines vermuteten Delikts, die dann auch zu einer anderen Bewertung geführt haben. Oft hört man ja, gegen das Urteil des Landgerichts, Oberlandesgerichts wurde jetzt Revision zum Bundesgerichtshof eingelegt, und dann wird auf Rechtsfehler geguckt und da ändert sich was. Das ist Teil der Rechtsfortbildung. Ich möchte dafür werben, dass man sowas auch anerkennt, weil das ist eine, glaube ich, sehr mühsame, monetär nicht sonderlich auskömmliche, aber doch wichtige Tätigkeit und überhaupt wichtige Instrumente, die an der Hand liegen, das zu tun.
Und in dem Fall ist es ja auch so, dass es nicht so, dass man sagt, das ist historisch wichtig, ansonsten auch nicht mehr, sondern das ist ja schon noch so zeitnah, dass es für die Hinterbliebenen auch Also nicht nur noch was emotionale Folgen hat, sondern höchstwahrscheinlich auch finanzielle.
Ja, aber da haben sich die Opfer das falsche Land ausgesucht, um umgebracht zu werden, weil da müsste man sich andere Länder aussuchen.
Eine Frage, es ist ja trotzdem
ist ein symbolisches.
Genau. Ich wollte es nur bringen, weil wir die Chance genutzt haben, dass wir heute so spät sind, dass wir auch wirklich mal tagesaktuell die kleine Parallele ziehen können.
Ja, und wir wissen natürlich nicht, was dabei rauskommt. Ich bin nur gerade auf dem Nachrichtenportal bild.de und sehe ein ausgebranntes Kraftfahrzeug. Das scheint dieser Kleinbus zu sein. Der stand jetzt, dass der irgendwie
ja
Thema ist. Und es ist ein alter Mercedes-Van. Mhm.
Das tut dir weh.
Schade. Ich habe nichts gegen Dacia, das weißt du. Der steht aber direkt davor.
Ja.
Einfach nur eine Bildbeschreibung.
Ist robust.
Ja, hoffentlich haben sie da irgendwie...
Das ist von hochmotivierten rumänischen Werkzeugmachern gebaut worden.
Renault-Mitarbeitern, ja.
Genau.
Ja, jetzt bist du aber schwer hier um die Kurve gekommen. Ich wollte eigentlich bei Schmidt vornehmlich
ja
ein Spiel vorschlagen.
Oh ja, nämlich.
Ich habe nämlich ein Kartenquartett kaufen dürfen.
Ja.
Ich glaube sogar, dass du es kennst. Und ich möchte dich fragen, ob wir die Variante A oder B spielen wollen. Das ist. Möchten Sie mit Ihrer Frau in Urlaub oder B?
B.
Und zwar gibt es die Variante, wir spielen Quartett im Podcast, super. Kohlekraftwerke.
Ja. Oh, die Reihe kenne ich.
Ja. Oder Tyrann.
Sehr gut.
Ja. Wofür entscheidet sich?
Tyrann.
Tyrann. Ich würde vorschlagen, ich mische
der französische Fußballspieler. Tyrann.
Lilliam, ja.
ich habe Viren noch zu Hause. Aber auch, wer es noch aufregender mag, Backsteingotik.
Ich habe Kohlekraftwerke gesehen und habe gesagt, ja, ist wieder wichtig. Mhm. Ja, Gaskraftwerke wäre noch besser. Aber Tyrann finde ich auch gut. Also, weil wir ja ein Audio-Format sind, können wir es natürlich nicht spielen. Also wir können jetzt nicht Twitch-mäßig hier die Millionen abkassieren durch Werbeeinnahmen, indem wir jetzt ein Kartenspiel spielen und uns gucken Millionen Leute zu.
Ja.
Mein Vorschlag wäre, wir ziehen mal jeder eine Karte und gucken, ob wir die Person kennen. Und dann gucken wir uns die Kategorien an und machen das ein bisschen.
Ja, ist gut. Ja,
weil vielleicht gibt es dadurch Anknüpfungspunkte.
Wen habe ich denn Schönes? Oh, ich habe gleich einen sehr schönen.
Okay, also es gibt die Kategorien Geburtsjahr, Alter bei Machtübernahme, Herrschaftsdauer, Todesopfer und Privatvermögen. Ich würde vorschlagen, das müssen wir ja einmal festlegen. Also Geburtsjahr früher besser als später.
Okay.
Alter jünger besser als älter.
Absolut.
Herrschaftsdauer länger besser als kürzer. Klar. Todesopfer
ach,
mehr
komm
besser als weniger.
So.
Und das gleiche gilt bei Privatvermögen.
Ja.
Ja.
Lass mich doch einmal ganz kurz fragen, es gibt ja auch unterschiedliche Kategorien,
ja,
in denen Menschen ja eingeteilt sind.
Ja.
In welcher Kategorie ist denn dein?
Ich habe einen religiösen Eiferer.
Oh, das ist was Schönes. Ich habe aber, meine Rubrik finde ich an sich noch ein bisschen schöner.
Ja.
US-Marionetten.
Leichtes Framing drin. Ja. Okay, da du zuerst gezogen hast und auf meine Einladung eingestiegen bist, dieses Spiel zu spielen, wähle doch mal eine Kategorie.
Ja. Ich wähle jetzt die Kategorie Privatvermögen und daran sehen wir, dass auch in aller Ruhe
US-Marionette
in aller Ruhe auch in eine andere Kategorie gepasst hätte.
Okay.
Privatvermögen $800 Millionen. Inflationsbereinigt.
Okay, ja. Religiöse Eiferer mögen es auch mit dem Geld. Ich habe 9 Milliarden.
What?
Ja. Tja, der hat aber auch eine relativ lange Herrschaftsdauer. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir?
15 Jahre.
Ich hab das Doppelte habe ich.
Hm. 30?
Hm.
Warte, von 79, das kommt hin. Ayatollah Khomeini.
Nee. Von 89 bis 19 habe ich die Herrschaftsdauer. Und ich bin erstaunt, dass so viel Geld in dem Land auf einen Haufen, also das wäre schon geil.
Khomeini hat, glaube ich, auch nicht privates Geld angesammelt. Der
nein,
hat,
der ist auch kein religiöser Eiferer.
Nein.
Also ich hätte den Herrn hier nicht als religiösen Eiferer wahrgenommen.
Sag mal das Land.
Sudan.
Ach so, ja. Ja, ist das ein religiöser Eiferer gewesen?
Weiß ich nicht. Also das Quartett sagt ja. Mhm. Also wir reden über Omar Hassan Ahmad al-Bashir.
Na klar.
Ne?
Na klar.
Und sein Gegenpart ist doch der mit dem Hut, oder?
Ja, also Südsudan meinst
Südsudan,
du? Naja, ne? Das sind ja zwei, das ist das Elend.
Mittlerweile zwei, das wechselt sich auch mal, ne?
Richtig, du hast Riek Machar, heißt der
den
eine.
Den das der mit dem Hut.
Ja, und dann gibt's aber noch Salva Kiir.
Nein, das ist der mit dem Hut. Salva Kiir ist der mit diesem Krempenhut, mit diesem schwarzen.
Den er von George W. Bush geschenkt bekommen hat und deswegen immer
Howdy,
trägt.
Howdy, Cowboy.
Mhm. Mhm. Ja, die mögen sie nicht. Ja, genau, also genau, Bashir hat ja erst den Darfur und sonst irgendwas und dann eben die Abspaltung Südsudans.
Mhm.
Und jetzt hat es ihn selber dahin gerafft. Der wirklich stabil, auf tragische Art und Weise stabile Sudan ist inzwischen echtes Chaos. Also Failed State.
Ah. Ja, failed, würde ich sagen. Ja. So, was heißt, du hast eine US-Marionette, da kenne ich mich gar nicht aus, weil das muss ja irgendwie Latein oder Südamerika sein, oder?
Ja, genau. Und das ist Family Business. Er hat es von seinem Vater geerbt.
Mhm. 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 Keine Ahnung.
Duvalier mit Nachnamen.
Ja.
Kennt man aber nicht.
Nee.
Kennt man unter seinem Spitznamen, Nom du Guerre, sein Kosenamen, sein weiß ich was.
Ja.
Baby Dog.
Ah.
Der Sohn von Papa Dog. der wirklich Arzt war.
Haiti?
Mhm, Haiti. Mhm.
Also das ist auch scheiße da jetzt immer noch. Wann war der denn?
Der war, weiß ich gar nicht. Steht das hier?
Ja, unterm Namen, glaube ich.
Bei mir zumindest. Stimmt. Bis 86.
Okay.
Naja, dann ging es ja immer noch weiter. Also das ist ja, Haiti hat natürlich, also Bandenkriminalität und so weiter, alles schlimm, aber ja auch schlimme Erdbeben und so. Also das ist, die hat schon hart getroffen.
Gut, die Runde geht an mich.
Ja.
Mit 9 Milliarden. Wollen wir noch eine?
Ja, absolut.
Na komm, eine. Es gibt die Kategorien, glaube ich.
Das ist lustig. Ah,
ja. Okay.
Denn den ich habe, der könnte genauso gut in die Rubrik US-Marionetten passen.
Okay.
Ist hier aber unter Faschisten.
Well.
Okay. Ja, was hast du denn?
Ich hab einen Monarchen.
Ach ja.
Und
historisch?
Ist ja. Ja.
Dann ist Vermögen egal. Aber dann sag mal die Toten.
2 Millionen.
Ach ja.
Aber.
Ich darf frisch drauf losraten.
Mhm.
Willem II.
Nee. Aber Family.
Ja gut, Family ist da alles. Dann ist das Zar Nikolaus.
Absolut. Ja, Zar Nikolaus II. Soll für 2 Millionen Todesopfer verantwortlich sein. 1894 bis 1917.
Mhm.
Ja,
die Zahl dürfte noch zu niedrig sein, würde ich mal behaupten.
Ja, ich glaube auch nicht, dass es genau 2 Millionen sind.
Die ganzen Hungertoten.
Ja, ja. So, jetzt ist aber die
Nee, die Zahl hört sich eher gerundet an.
Ja. Einmal nur kurz, wir machen uns natürlich nicht darüber lustig, dass 2 Millionen Menschen gestorben sind.
Nein.
Sondern es ist.
Nein, wir machen uns über diese Diktatoren lustig. Ich finde das ernsthaft, dass es kein so schlechter Weg ist, diese Menschen der Lächerlichkeit preiszugeben.
Genau. Ja, und er ist ja auch nicht gut rausgekommen.
Ahnt man ja, oder ich hörte davon.
Ja.
Nur seine Tochter hat es geschafft. Wie gesagt, diese Anastasia, die letzte Zarentochter.
Achso. Romanstoff.
Ja, ist inzwischen, glaube ich, längst geklärt, dass das Tylüt ist.
Also 23 Jahre Herrschaftsdauer, war 26 bei Machtübernahme.
Ja.
Und kam dann ja in den Wirrungen der Oktoberrevolution. Russische Revolution? Oktoberrevolution, oder?
Ja, das ist ja immer die Frage.
Februarrevolution?
Nee, Oktober. Ja, aber es ist ja immer die Frage, ist das Oktober oder November? Das hat was mit gregorianischem Kalender zu tun. Ja, naja, also ist er nicht, da ist er abgesetzt worden.
Herbstrevolution.
Sehr gut.
Und dann interniert worden.
Richtig. Und als
und
dann gab es einen Bürgerkrieg, die Roten gegen die Weißen. Bolschewiki, Menschewiki.
Menschewiki, ja.
Und als es etwas bedrohlich für die Bolschewiken war, haben sie sich überlegt, jetzt machen sie die Familie weg. In Jekaterinburg.
Tja.
Ja, ich habe ein...
Also bei 2 Millionen bist du drüber oder drunter?
Ach.
Stehen nicht für... Achso.
Für 2 Millionen.
Weit drunter.
Du bist bei Faschisten, der auch eine US-Marine...
Sind gerade 3200, wobei ich das aus eigener... Also, ich war dort mal und das ist bis heute präsent. Also erst 1990 abgesetzt von... der zukünftige Regierungschef des Gazastreifens.
Ja. Solange der den Gazastrip da so hochzieht, wie gewünscht, mit Statuen, ist alles gut.
Ja, ja. Ja, wenn ich das bei Tony Blair mal so bemerken darf, Rückgrat steht ihm nicht im Wege.
Deswegen US-Marionette.
Nein, das ist ja nun wirklich eine, auch so eine von diesen CIA ins Amt geputschte. Sein Vorgänger hat im Angesicht des Militärputsches
Pinochet?
Ja.
Ah. 3200 ist aber auch freundlich gerechnet.
Würde ich auch so sehen. 17 Jahre.
Ja, das ist freundlich. Ja, das, aber als Faschist würde man schon sagen können, ne?
Jo.
Oder wie man so schön neutral sagt, Militär.
Das ist ein Militär, genau. Und war, glaube ich, Chef einer sogenannten Junta. Mhm. So wie Jünter.
Jünter.
Einer Militär-Jünter.
Gibt schönes Lied auf, ich glaube, nur noch 5 Minuten, Mama von Deichkind. Oder das, was war davor? Das sind die ersten beiden Alben von Deichkind. Nur noch 5 Minuten, Mama, und bitte ziehen Sie durch.
Bitte ziehen Sie durch, das mit der Pyramide drauf.
Ja.
Ja, ist ein sehr schönes.
Ja.
So, komm, einen noch.
Oh. Einen noch. Vielleicht ein Kleptokraten.
Oh ja, ich habe ja. Das ist ein Militär.
Oh, ich habe wieder einen religiösen Eiferer.
Oh, wir sind heute aber auch, ja.
Ja.
Meiner ist gut. Meiner ist wirklich. Das ist so eine Vorlage für. Es gibt so ein Tim und Struppi über so eine Militärdiktatur in Südamerika.
Okay.
Und der Mann ist alles, optisch, vom Namen her. Also,
in Südamerika?
Ja.
Naja gut, ich habe einen religiösen Eiferer, der mir nichts sagt.
Mm.
Also das Land, wo er herkommt, sagt
ihm was. Wenn ich das mal sagen darf, ist jetzt seine missionarische Tätigkeit eher nicht so.
Für mich nicht.
Ja, das hatte ich nicht erreicht.
Aber ich war auch eins, als er aus dem Leben schied. Also vielleicht liegt es auch da dran.
Ja.
Ich sag mal.
Sag mal Zahl der Toten.
100.000.
Ja, okay.
100.000 in 11 Jahren.
Wer kann das sein?
Langsam angegangen.
Haile Selassie?
Mhm.
Sag mal ein Kontinent.
Asien. Musste ich kurz überlegen, wie unangenehm, ja. Asien. Nee. 1924 geboren, 53 Jahre bei Machtübernahme. Von 1977 bis 1988 religiös geeifert.
Sag mal ein Land, fällt mir gerade.
Pakistan.
Ach so, ja.
Mohammed Zia-ul-Haq.
Ja, sagt mir vom Namen auch nichts. Okay, ja.
Ich zeig dir mal das Gesicht.
Ja, okay.
Aber
geht auch als Militär durch.
Geht auf jeden Fall als Militär oder als König.
Ja, aber das ist in Pakistan, glaube ich, sowieso.
Ja, die hatten immer mal wieder, glaube ich, jemanden, ne?
Ja, schwieriges Thema. Also Tatsache, sehr komplexes Thema. Also,
ja.
Würde ich mich jetzt mal nicht so rantrauen, aber ist...
Nee, ich glaube, selbst mit Vorbereitung würde ich mich nicht rantrauen.
Nee, einerseits ja irgendwie Verbündete des Westen, andererseits eben auch
Feind Indiens und solche Späße.
Ja, das sowieso, Atommacht, ne?
Mhm.
Und aber darf man eben auch nicht vergessen, dass Osama bin Laden in Pakistan relativ unbehelligt gelebt hat. Also irgendwie undurchsichtig.
Ja, aber das ist auch unzugänglich da an vielen Stellen.
So, ich hab dir aber meinen Namen, der Name ist so gut, ich sag dir einfach nur, ich weiß nicht, ob du auf gekommen bist, aber der Mann heißt Alfredo, ja,
yeah.
Und dann, und das kannst du nur in Karikaturen, das ist so ein Charlie Chaplin,
okay.
Strössner.
Oh, Strössner, das ist Panama oder so, ne?
Ja.
Chile? Nee.
So ähnlich.
Nicaragua?
Paraguay.
Nelson Valdez. Kommt der nicht aus Paraguay?
Ich weiß nicht.
Großer Fußballer bei SV Werder Bremen, Bayern München, glaube ich.
Ach ja, der war Paraguay.
War der Paraguayer? Wo kommt denn Pizarro her?
Peru. Aus Peru, ja.
Ja. Okay.
In den anderen fliegt eine Kuh.
Fliegt eine Kuh, kann nicht landen. Fliegt ein Geig.
Der ist im Übrigen im Peru ein Volksheld. Ich wollte es nur gesagt haben.
Pizarro?
Nein.
Stress noch.
Achso, waren wir gerade bei Pizarro? Nein, achso, ja, du warst bei Bremen. Nein, ich bin natürlich bei Guerrero.
Ja, Pablo.
Ja.
Ja.
See.
Für seine Rettungsaktion gegen Sven Ulreich an der Eckfahne. Ist aber wirklich, weil er hat da wenigstens auch mal gespielt.
Zweikampf.
Ne? Zweikampf. Beigespielt.
Alfredo Stroessner, mag ich einfach sehr gern, war von 54 bis 89.
Oh, ist doch schön.
Ja, absolut, 35 Jahre.
Kontinuität ist wichtig.
Ja, und Privatvermögen 300 Millionen. Da muss man sagen, vielleicht ist er nicht viel zu holen, aber insgesamt halte ich das für...
Reicht ja.
Reicht im Grunde für zweimal Fleisch die Woche, ist aber trotzdem irgendwie als Ergebnis.
Das ist auch so eine Nachkriegsrundierung. Die kenne ich auch noch her.
Ja, ne?
Früher haben wir die Füße auch noch mitgegessen.
Ja, sehr schön. Ich überlege mir, was ich dir vielleicht als weiteres Quartett, also die Viren ist auch ganz schön.
Ja, finde ich gut.
Also es gibt ja viele schöne.
Ich meine, wir können das ja auch nochmal spielen.
Ja, sehr gern.
Da sind auch noch ein paar schöne, glaube ich, bei. Wir haben jetzt, wie gesagt, gar keinen Kleptokraten. Hier hinten steht ja drauf, was noch so drin ist. Völkermörder haben wir nicht.
Ja, da hört es auch auf, wirklich in jeder Hinsicht lustig zu sein.
Und aber Kommunisten. Ja. Und ich finde, wir können bei Kommunisten ja auch mal schauen, ob das wirklich ernsthaft Kommunisten sind. So, also was macht ein Kommunisten aus?
Anständige Fahne und das Bekenntnis.
Ja.
Also ich finde, das muss reichen. Ein Buch ist hilfreich.
darf ich aber gleich noch, weil ich bin großer Quiz-Fan neuerdings.
Ja.
Ich habe eine genial daneben Frage für dich.
Oh ja, sehr schön. Ich habe auch eine genial daneben Frage. Ja,
wer mag anfangen?
Du.
Ja, dann.
Und
guten Abend. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder bei uns sind, bei Genial daneben. Es wird eine lustige Sendung. Ich kann es Ihnen garantieren, denn wir haben heute den Jüngsten unter uns.
So, herzlich willkommen. Es ist so eine Art Genial daneben. Fragen Sie mich eine normale Quizfrage. Ich möchte nämlich von dir wissen, in welchen Ländern die meisten englisch sprechenden Menschen leben. Nenne mir die Top 9.
9?
Mhm.
Also ja, Nummer 1 ist eindeutig Indien.
Nummer 2?
Also die USA ist weit vorne.
Korrekt, die 1?
Wie?
In dieser Liste. USA auf 1. Ich habe es nicht überprüft, es ist ein Quiz, was mir auch zugespielt sozusagen ist. Auf Platz 1 die USA, auf Platz 2 Indien.
Ehrlich wahr?
Ja, weil ich weiß. Also okay. Auf jeden Fall werden es in den Top 9 sein.
Okay, nicht so viele Menschen wohnen zum Beispiel auf Malta.
Die meisten englisch sprechenden Menschen.
Ja,
die meisten.
Ich ging es ja genug gerade durch. Was ist das? Nigeria?
Yes.
Austria?
Si.
South Africa?
No.
Uh-huh.
Größer. Machen wir die Großen.
In Afrika?
Nee.
Ghana?
Und doch Afrika, doch einer ist noch dabei.
Ghana nicht?
Nein.
Wo spricht man denn noch viel Englisch? Ja, Großbritannien.
Ja. Sowas. Bis auf Scouse. War gerade schon zu Gast?
Im Sudan wird Englisch gesprochen?
Nein, im Sudan wird kein Englisch gesprochen. Nicht so viel zumindest.
Was ist denn da? Sudan war, glaube ich, früher Französisch, oder?
Ja, aber wir hatten ja noch andere Länder eben zu Gast.
Mein Gott. Die ganzen Südamerikaner fallen schon mal raus.
Was sind denn noch bevölkerungsreichste Staaten? Die bevölkerungsreichsten Staaten, die dir noch so im Asiatischen einfallen.
Im Asiatischen? Philippinen wird Spanisch gesprochen,
nein.
In Indonesien wird Indonesisch.
Sind dabei.
Pakistan.
Indonesien ist auch dabei und Pakistan ist auch dabei.
Was, Indonesien?
Mhm.
Okay, da wird Bahasa Indonesia gesprochen.
Ja, du. Es geht ja um die Englischsprecher.
Ach so, okay. Pakistan, okay, ja, Pakistan.
Also wir haben United States, wir haben India, wir haben Nigeria, wir haben Pakistan, wir haben Indonesien, wir haben die Philippinen und wir haben das United Kingdom. Bleiben noch 2.
Aber jetzt mal ohne Scheiß, auf den Philippinen wird Spanisch gesprochen.
Was weiß ich? Ich habe das hier bei Instagram gefunden. Ich fand's witzig. Ich kann auch gleich noch eins mit dir machen, wenn du weiterhin so frech bist.
Dann ist es ein afrikanisches Land.
Ein afrikanisches, ein europäisches Land. Und da muss ich auch ein kleines Fragezeichen nehmen, ob das wirklich so richtig ist.
Ein europäisches Land. Wenn es so skurril ist, dann irgendwas Skandinavisches, weil die alle Englisch sprechen.
Da sind die Deutschen sind in der Liste mit dabei.
Okay.
Weil viele.
Na gut, okay.
So viele. So. Und ein großes afrikanisches Land, eher nördlich.
Man muss ja. Egypt.
Sie.
Okay.
Das ist es. Das okay. sollen sie sein.
Ja.
Wenn Ihnen das Spaß gemacht hat, wäre meine nächste Frage. Das mache ich beim nächsten Mal. Dann wird es nämlich ein bisschen wild. Aber es ist ja auch für die Leute, weißt du, das sagen uns ja die ganzen Beratungsagenturen, die wir beauftragt haben.
Ja.
Die können mitquizzen, die können sich selber challengen, die können selber ein Erfolgserlebnis haben. Sagen, oh, ist der doof, kommt der nicht auf United States?
Ja,
ja, das ist wichtig für uns.
Die, ja, ne? Deutschlands dümmste Prominente.
Ja, ich sag mal Helmut Kohl.
Ja. Jetzt hab ich auch eine Frage und die ist sogar echt total gehaltvoll.
Okay, cool.
Warum ist Deutschland, wenn nicht das einzige, so doch eins der ganz, ganz wenigen Länder auf diesem Erdenrund?
Von Gott geküsst.
Nee, das ist die USA. Ach
so.
God owns country.
Okay.
Bei dem die erste gelehrte Schwimmart, ja, also Schwimmstil, nicht Freistil ist, was wir als Kraulen bezeichnen.
Damit haben wir auch schon die Antwort.
Sondern Brustschwimmen. Fast alle anderen machen das anders.
Ja, ja, ja. Das, ich glaube auch, das Fachpublikum kritisiert das auch regelmäßig. Gerade so BademeisterInnen, Schwimmlehrer sagen.
Ja, Schwimmlehrer. Ja, wenn ein kleines Kind mit genügend Schwimmhilfen ins Wasser schmeißt, fängt es ja nicht an, einen sauberen Brustschwimmstil zu entwickeln, sondern paddelt rum.
Paddelt, ja.
Und das ist nun mal Freistil am nächsten.
Ich sage, weil wir das schon immer so gemacht haben, da kann ja jeder kommen.
Ja. Und auch, wo gehen wir dahin?
Wo gehen wir dahin? Genau. Das hab ich das schon mal erzählt. Die erste Prüfung, die du, wenn du im Verwaltungskontext bist, prüfst du ja immer. Oder auch im Gerichtskontext. Ja. Das ist ja die erste Frage, die du dir stellst, doch nach deiner Verfahrensordnung, warum ich? Ja, also Zuständigkeit prüfen. Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es.
Es hat etwas, ich gebe dir einen Tipp.
Ja.
Es hat etwas damit zu tun, wer historisch ausgebildet hat. Und ich gebe noch einen Tipp. Es war nicht die Wasserwacht.
Mist, das wäre mein Essen. Naja, ich glaube, geschwommen wurde vielleicht im Kontext von Expedition oder die Archäologische Gesellschaft zu Berlin.
So. Oder aber wo ganz viele junge Männer sind.
YMCA. Na gut, so. Okay, dann wird es wohl der Bund fürs Leben sein.
So ist es. Aber noch, wir sind noch früher. Wir sind im 19. Jahrhundert. Ich löse es kurz auf. Wir sind im 19. Jahrhundert. Und der große Vorteil. Und die Deutschen hatten keine Schwimmausbildung. Ich glaube, dass das insgesamt eine Schwimmausbildung sehr, sehr spät gekommen ist. So weltweit.
Hätte Barbarossa geholfen?
Ja.
Sagt man.
Hätte auch erstmal mit Schwung seine Rüstung ausziehen müssen.
Ja, gut.
Und es geht natürlich wie immer, wenn es scheiße läuft, um das preußische Militär.
Es war nicht alles schlecht. Genau.
Und der Trick ist, und darum geht es, wenn du Brust schwimmst, sagt man so? Egal. Also im Stil Brüsten. Des Brustschwimmens im Wasser unterwegs bist, dann hast du zwei Vorteile gegenüber allen anderen Schwimmstilen. Nämlich, du hast den Kopf über Wasser. Und kannst deswegen sowohl Befehle geben, als auch Befehle hören. Und dein Rücken ist gerade. Und deswegen kannst du darauf etwas transportieren. Und zwar stabil. Das kannst du mit Kraulen nicht. Das kannst du mit Rücken erstaunlicherweise auch nicht. Gut, bei Delfinen geht's.
Ja. Oh Gott, jetzt immer, wenn ich Leute Brustschwimmen sehe, stelle ich mir vor, wie sie Befehle schreien oder empfangen.
Ja, und irgendwelche lustigen Ausrüstungsgegenstände auf ihrem Rücken durch den Fluss bringen.
Ach, kann man das nicht allein deshalb jetzt schon mal wieder lassen, dass man das irgendwie übt, weil es macht ja auch keinen Spaß. Also gut, man muss sagen, in überfüllten Schwimmbädern in Berlin ist Brustschwimmen auch das Einzige, was du irgendwie da praktizieren kannst, weil sonst mit so ausholenden Bewegungen. Echt, ist das ein preußisches Erbe?
Ja. So sagt die Geschichtsschreibung.
So sagt die Geschichtsschreibung. Ah. Okay, ja, das ist ja wirklich absurd. Auf dem Rücken tragen kannst du was, ja.
Und wieso noch? Das gibt da schon Sinn.
Ja. Aber schnell bist du nicht. Und du bist
nee, aber
nicht,
du bist sicher.
Nicht, aber auch nicht geschützt, wenn du permanent
Befehle brüllst. Und du bist relativ leise.
Ja, stimmt.
Also, stimmt. Wenn da so eine Horde mit Kraulen durch die. Das ist schon blöd.
Patsch, 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 patsch. Ja. Was ist das? Ach du Schande, ja.
Was ich mich immer gefragt habe bei Freistil, darf ich bei Freistil machen, was ich will?
Ja.
Ist das echt so?
Ich behaupte ja. Das ist nur die schnellste Variante zu kraulen.
Ist schon klar, aber nehmen wir mal an, wir hatten auch schon mal über diesen Olympiateilnehmer, der da alleine. Hätte der gesagt, ich mache jetzt, weiß ich was, Hundepaddeln? Dann, der wäre nicht disqualifiziert worden?
Ich glaube, deswegen heißt das so, ja. Okay. Aber ich glaube, das Kraulen gibt es so nicht. Aber das kann man ja in Erfahrung bringen.
Ja.
Und das werde ich tun und werde ich es vergessen, hier mitzuteilen. Aber ich glaube schon, dass das so ist, weil die Stile, ja, sind sonst, glaube ich, festgeschrieben. Sonst darfst du auch nur, oder darfst auch nur bis zu gewissen Punkten tauchen und so eine Sachen. Das variiert, glaube ich,
ja, ja, genau, Stil
und
genau.
So. Ja. Vielleicht können wir es ja bald in Hamburg sehen, wenn Olympia in Hamburg stattfindet.
Ja.
Aber auch die Rhein-Ruhr-Region, glaube ich, bewirbt sich.
Mhm.
Und München.
Schauen wieder.
Und Leipzig.
Wie oft will München denn noch?
Einmal glaube ich noch. Ich glaube, die haben auch einen großen Fan in der Staatskanzlei sitzen.
Weil es bei Olympia gutes Essen gibt?
Ja, glaube ich. Was du da an Catering raushauen kannst, ist also Wahnsinn. Ja, ja, gut. Ach Mann, das ist aber jetzt wirklich so ein Wissen, was, wenn man sieht das ja so häufig. Und das.
Ja. Du hast eine Chance bei deinen Kindern.
Nee.
Beide durch?
Beide durch.
Sehr gut.
Beide durch. Tja.
Hast du noch was? Ich hätte noch was Schönes.
Ja, aber dann mach doch mal. Ich suche gerade noch was.
Ja.
Vielleicht finde ich das auch. Aber bitte, ich bin ganz Ohr.
Ich komme mit einer politischen Forderung. Wie findest du das? Ist gut, oder?
Oh, ja, kommt ein bisschen auf die Forderung an und wie ich darauf reagieren soll.
Ja, ich sage dir, meine Forderung heißt, mein Fanal an die Welt. Rechts des Rheins ist auch noch meins.
Was machen die in Mönchengladbach?
Hä?
Sagen das die Mönchengladbacher?
Nein.
Das ist ja ganz woanders.
Die links vom Rhein. Ja, aber das eine ist ja Niederbayern, Niederbayern, Niederrhein und das andere ist ja, weiß ich was, Mittelrhein? Keine Ahnung.
Okay, rechts vom Rhein ist auch, was?
Der Slogan heißt, rechts des Rheins ist auch noch meins.
Okay. Jo.
Du bist dafür. Du willst dich jetzt nicht.
Ich bin rechts des Rheins. Von daher.
So, es geht um AKK.
Annegret Kramp-Karrenbauer.
In dem Fall nicht. Am Möhneburg, Kastell und Kostheim sind drei Stadtteile. Die heißen Mainz-Kastell, heißt dann nicht mehr Mainz am Möhneburg, aber so. Und sie gehören zu Wiesbaden.
Das auf der anderen Seite.
So ist es.
Aha.
Ist nicht nur auf der anderen Seite, sondern auch in einem ganz anderen Bundesland.
Ja, Rheinland-Pfalz.
So ist es. Und jetzt ist die Frage, wie konnte es dazu kommen?
Julia Klöckner?
Ja. Und zwar hatten die Regenbogenfahne.
Ja. Jetzt muss Schluss sein.
Nein, es ist relativ simpel. Und zwar waren die rechtsrheinischen Stadtteile von 1908 bis 1930 eingemeindet und immerhin 50% des Stadtgebietes gehörten zu Großhessen. Entschuldigung, ist genau andersrum. Also linksrheinisch war Rheinland-Pfalz und dann war rechtsrheinisch Großhessen.
Mhm.
Und man orientierte sich irgendwie an den geografischen Grenzen bei der, also der natürlichen Grenzen, in dem Fall des Rheins, bei der Aufteilung der Besatzungszonen in Deutschland.
Ja.
Und die Franzosen
hatten. Weltkriegsgewinner.
Richtig.
Ganz alleine.
praktisch. Kommt drauf an, wen du fragst.
Mhm.
Und die Franzosen hatten saßen auf der linken Seite und die Amerikaner auf der rechten Seite. Und beides war ja nun meins. Und der amerikanische Kommandant, dem es nicht um Besitztümer oder ähnliches ging, sondern um die Einfachheit der Verwaltung, mhm. hat daraufhin diese drei Ortsteile, Stadtteile, Amöhnburg, Kastell und Kostheim, schlichtweg verschenkt.
Oh, das ist aber nett.
Hat gesagt, liebe Franzosen, nehmt doch.
Ah.
Weil es einfacher für ihn war. Damit verloren die Mainzer aber, was dem Amerikaner nun vollkommen wurscht war, nicht nur einen relativ großen Teil ihrer Bevölkerung, sondern vor allen Dingen auch die Industriegebiete. Das hat also bis heute ernsthafte finanzielle Auswirkungen.
Okay.
Ganz lustig ist, also auf dem Schild steht...
Wiesbaden geht's ja nicht schlecht.
Genau. Womit machen die Mainzer noch ihr Geld?
Naja. Vakzinen.
Vakzinen.
BioNTech.
Ja. Übrigens, ich wollte es nochmal gesagt haben, die Stammadresse ist in der Goldgruppe.
Hm. Ist das so?
Ja. Okay. Nein, und es gibt also ein Ortsschild beispielsweise, auf dem steht MZ, also Mainz, ne, ist abgekürzt, wahrscheinlich um es nicht ganz so schmerzhaft zu machen, Mainz-Kastell und darunter Stadtkreis Wiesbaden.
Okay.
Ja. Und dann, oder ein anderes, ist Landeshauptstadt Wiesbaden und darunter Stadtteil Mainz-Kastell.
Witzig.
Ist also
immer noch so.
Aber um die Geschichte noch ein bisschen absurder zu machen, wir lassen uns doch von Amerikanern bitte nicht vorschreiben, wie wir unsere Sachen zu regeln haben.
Genau.
Ja. Es gibt in Mainz einen Ansprechpartner in der Stadtverwaltung für sogenannte AKK-Angelegenheiten.
Okay.
Ja.
Also Exterritoriales.
Ja, sowas ähnliches, genau. Und also Kastell und Kostheim haben immer noch, und ich meine, wir haben das ja mal verändert, immer noch Mainzer Postleitzahlen.
Okay.
Ja?
Mhm.
Und außerdem sind für die drei Stadtteile weiterhin die Mainzer Stadtwerke zuständig. Die haben zweimal im Bundestag versucht, das zu ändern.
Ja.
Hat nicht geklappt. Und jetzt ist es als ewige offene Wunde, nässende Wunde durch den Rhein.
Okay. Nicht so schön, das Bild, aber
juckend.
Juckend. Ah ja, guck. Und das ist zweimal nicht durch den Bundestag gekommen, weil es eigentlich sonst keinen interessiert? Oder
keine Ahnung.
Keiner gekommen, war nachts um drei noch eine Abstimmung?
Ja, vielleicht, weil es dann auch mal gut ist, oder?
Ja, vielleicht. Okay. Also das heißt, wenn du in Kastell wohnst, bist du Wiesbadener.
Wiesbadener, ja.
Mhm. Okay.
Ja, also solche Grenzen, das gibt es ja schon durchaus, ne? Also Ulm, Neu-Ulm oder so. Das ist ja auch Baden-Württemberg, Bayern. Aber dass das natürlich, naja, ich kann es schon nachvollziehen, den Alliierten war das doch schlichtweg wurscht. Abgesehen davon, wir hätten sowieso eine ganz neue Änderung der Landesgrenzen, ne? Also was ist so Hessen-Nassau oder irgendwie sowas.
Württemberg-Hohenzollern. Baden-Württemberg-Hohenzollern, ne?
Ja, Baden-Württemberg ist ja erst relativ spät dann als Baden-Württemberg. Ja. So, und das ist, ja, da wurde sowieso neu gemischt und insofern.
Wo wir gerade noch bei den Franzosen waren, ne? Caroline Claire Leavitt ist Pressesprecherin im Weißen Haus.
Okay.
Und hat, ich finde, in der besten Rants oder was auch immer, Roasts, ich weiß nicht, was das jetzt ist, auf Frankreich abgelassen.
Oh ja,
nämlich. Ich kann es jetzt nur paraphrasiert irgendwie aus der Erinnerung. Ging es irgendwie darum, dass irgendein französischer Lokal oder, weiß ich nicht, ein bisschen wichtiger Politiker gesagt hat, wir haben euch die Freiheitsstatue geschenkt. Das, was ihr da jetzt macht, das hat mit Freiheit nichts mehr zu tun. Wir können die ja mal zurückfordern. Irgendwie so einen populistischen Scheiß.
Was auch ziemlich, ja.
Ja, so. Und sie daraufhin mit einem, und sie ist ja wirklich tough. Also das kann man, die verbreitet mit einer Überzeugung den Kram, das ist ja wirklich faszinierend, sagte sie, ich möchte diesem namenlosen unbedeutenden, es geht ja nicht ohne Beleidigung, französischen Lokalpolitiker zurufen, dass ohne die Vereinigten Staaten von Amerika er heute Deutsch reden würde.
Ja.
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 Mic drop, tschüss. Nicht, dass ich das befürworten würde, dass die heute Deutsch sprechen würden, aber ich fand einfach diese
Aber das ist irgendwie, da sind die Amerikaner irgendwie, die haben da eine ganz kurze Lunte. Ich erinnere mich, dass der Golfkrieg war und die Franzosen nicht mitgemacht haben beim zweiten Golfkrieg. Und daraufhin die Amerikaner auf Anregung ihres Präsidenten George W. die French Fries jetzt Freedom Fries nennen wollten.
Jo, ja, irgendwas scheint da zu sein. Ich glaube auch, die Franzosen haben ein spezielles Verhältnis zu den Amerikanern, also ein anderes als andere.
Ja.
Ich glaube, die Dänen, haben wir jetzt ja auch festgestellt, haben eigentlich ein sehr enges Verhältnis und ein sehr großes Vertrauensverhältnis zu den USA, was hier vielleicht ein bisschen ins Wanken gekommen ist, aber
ist ja, ja nicht, jetzt geht's ja wieder.
Ist ja nicht jeder so dankbar wie Deutschland. So, weiter.
Jetzt geht's heiter weiter.
Ja, heiter weiter in diesem Text.
Ich hab's nichts mehr. Ich bin leer gelaufen, natürlich bis auf einen Tipp.
Ja, ich möchte noch was, mir ist was aufgefallen. Ich lief vor kurzem durch Berlin und leider habe ich es verpasst, aber vielleicht kommt es wieder. Ich möchte sozusagen ein Shoutout machen an das Kabaretttheater Distel.
Die Distel, ja, die Hallervorden.
So, die haben nämlich, ich zeig dir das Bild immer, das Rambo-Zambo-Sommer-Special gehabt. Wir können das Foto.
Oh, das tun wir in die Shownotes.
Vielleicht das ist sehr schön. Genau. Das Rambo-Zambo-Sommer-Special, ich sag mal, der interessierte Teilnehmer am täglichen Diskurs der letzten Monate wird wissen, worum es geht.
Ja.
Es ist auch grafisch sehr schön umgesetzt. Ein Episodenbild, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auf jeden Fall in eine Shownote-Variante oder auf unserer Homepage zu sehen. Wo auch, übrigens Homepage, wo ganz viele tolle Links und Reisetipps und Empfehlungen zu finden sind, die wir immer weiter erweitern möchten. Allgemein möchte ich noch darauf hinweisen, dass es auch Möglichkeiten gibt, uns Kontakt mit uns aufzunehmen. Und diesen ganzen Text habt ihr überall schon gehört und deswegen höre ich damit jetzt auf. Aber schreibt uns doch mal was.
Lasst mir ein Like da.
Ja, nee, das nicht.
Okay.
Nein, Frau Merkel hat gesagt, das ist auch Teil der Verrohung, dass man immer nur alles gut oder schlecht finden kann durch Daumen hoch oder Daumen runter.
Hat sie gesagt?
Hat sie gesagt, ja.
Ach Mensch.
Ja, es gibt ja auch die.
Jetzt vor kurzem gesagt?
Bestimmt, als ihr Buch rauskam wahrscheinlich. Also Meinungspluralität durch Daumen hoch und Daumen runter geht ja nicht mehr. Deswegen ist es so verhärtet.
Verstehe ich schätze Frau Merkel aus verschiedensten Gründen. Ein Grund ist, dass sie nach ihrer Amtszeit den Anstand und die Würde hatte, weitgehend die Klappe zu halten. Das ist großartig.
Sie hätte, glaube ich, auch noch mehr die Klappe gehalten, wenn sie nicht regelmäßig großen Spaß daran hätte, Herrn Merz eine reinzudrücken.
Aber ja, das mag sein. Aber jetzt mal Gegenfrage. Wer hat das nicht?
Ja, seine Frau. Wollen wir uns tippen?
Sehr gern.
Ja. Ich habe einen komplizierten Tipp. Hast du einen komplizierten Tipp, ja?
Nein, meiner ist ganz leicht.
Deiner ist ganz leicht? Okay. Dann machen wir den leichten. Ich suche gerade noch ein Bild raus.
Ich möchte dir, weil wir heute noch gar nicht über Alkohol und Fußball geredet haben.
Das geht gar nicht, du hast recht.
Möchte ich dir als meinen Tipp, das Leipziger Zentralstadion ans Herz legen.
Ach guck.
Die Red Bull Arena.
Ja. Mittlerweile.
Genau, mittlerweile. Ja, naja, beides.
Beides.
Das ist das Spannende daran. Mhm. Also erstmal, die Geschichte ist an sich ganz schön. In Leipzig wurde damals der DFB gegründet. Mhm. 1900, am 28. Januar. Und wir wissen, das ist genau 28 Tage nach Inkrafttreten des BGB.
Ja, sonst wäre es auch nicht gegangen.
Nee, natürlich nicht.
Weil das Vereinsrecht ja auch im BGB geregelt wurde.
Unnützes Wissen. So. Mhm. Und damit gilt Leipzig.
Sehr weit vorne wird der Verein geregelt. Das ist die Grundform der oh, jetzt sage ich was, das krieg ich wirklich zu sein. Ich glaube, die Grundform der Gesellschaft ist der Verein.
Ich dachte immer, das wäre die Familie.
Mhm.
Je nachdem, ja, wo man politisch steht.
Genau.
Also, in Leipzig wurde der DFB gegründet.
Aber was ist denn eine Familie?
Oh, bitte.
Der DFB wurde in Leipzig gegründet. So, Mann.
Und das ist ja auch die große Fußballfamilie. So, weiter.
Absolut.
Und ich überspringe jetzt erstmal ein paar Jahrzehnte, aber auf jeden Fall wurde in der DDR dann das Zentralstadion gebaut. Eins der größten Stadien oder das größte Stadion Deutschlands seinerzeit, genannt das Stadion der 100.000, weil, ach, komm selber drauf.
Florian Silbereisen, die Nacht der 100.000 Lichter.
Weil der das da zum ersten Mal gesungen hat.
Ja.
Genau. 56 wurde das errichtet. Aus Trümmerschutt des Zweiten Weltkriegs, wie es sich gehört. Ist natürlich voller Symbolik und so weiter. Das Werner Seelenbinder Tor davor, das ist ein, verdienter Antifaschist, nachdem auch die Werner Seelenbinderhalle benannt ist. 180.000 freiwillige Helfer beteiligen sich am Bau, steht in der Chronik 56, man ahnt.
Fröhlich singend
im Jahr des Volksaufstands. Ja, sie waren alle ganz begeistert.
Bestimmt.
Dann gab es nach, Lok Leipzig hat da gespielt, aber dann hat sich nach dem Ende der DDR hatte sich kein Leipziger Verein für die Bundesliga qualifiziert. Es gibt da ja mit Chemie und
Lok.
Ja, Lok, Chemie und was haben wir noch? Ja, gibt es ja,
ja.
Leipziger Vereine. Aber die waren eben alle nicht in der Lage, dieses Stadion zu füllen. 100.000 Leute. Lok spielte dann ja nochmals FC Leipzig, wenn ich das richtig sehe, in der Bundesliga eine Saison. Das war aber auch alles ganz trostlos. Das Stadion zerfiel und das war nur klar, dass du damit nichts machen konntest. Aber dann bekam Deutschland den Zuschlag zur WM und es war dem DFB klar, dass in Ostdeutschland ein WM-Stadion stehen müsste. Und
Ostsee-Stadion wäre geil gewesen.
Ja. Genau, das war nun zu klein, aber man hätte ja auch ein großes Stadion.
Viktor Agali in dem Rostock-Trikot und immer dieses Bild aus dem Rostock, aus dem Ostseestadion, wo diese riesen Betonwand, dieses Spielfeld einfach so tief ist, dann kommt eine Betonwand, dann fängt die Tribüne erst an.
Ach, ist das deswegen? Also ich habe mich immer gewundert,
nicht wegen warum Viktor das so ist. Agali, das weiß ich nicht.
Nein, ist, weil das Spielfeld so tief ist.
Weiß ich, keine Ahnung, für Flutmauern.
Naja, das ist ja augenscheinlich modern, also bei Red Bull, in der Red Bull Arena ist es ja inzwischen auch.
Okay.
Ich hatte vermutet, dass man dann mehr Platz hat für Sponsoren, also für Banden. Aber gut, der Architekt wird es wissen. Ja, man hätte es ja in Dresden errichten können, da waren zu dem Zeitpunkt deutlich mehr auch an Fanszenen und sonst irgendwas und das alte Habichtstadion war nun auch, wäre schon, aber der DFB hat eben gesagt, nee, wir tun das nach Leipzig, weil unser Gründungsort. Also errichteten sie diese neue Arena und deswegen sage ich, es ist sowohl Zentralstadion als auch Red Bull, weil sie auch aus Kostengründen, aber ich glaube vor allen Dingen aus architektonischen Gründen, haben sie das neue Stadion in das alte Stadion reingestellt.
Spart Abrisskosten.
Ja, aber du gehst jetzt, wenn du da reingehst, gehst du über den Wall, also du betrittst sozusagen erst das alte Stadion, gehst dann die Tribüne runter, die ist natürlich geschliffen, also du gehst so einen kleinen Abhang runter und gehst dann diese steilen Stufen in das neue Stadion rein. Also du gehst durch das alte Stadion in das neue. Und das neue Stadion ist toll, das muss man sagen.
Okay.
So, und dann war eben die Frage, was machen wir damit? Der Kölmel, dem Goethe das Ding hat gesagt, na dann reißen wir es wieder ab. Und dann kam man aber im Österreichischen auf die Idee, dass man vielleicht in den Fußballsport einsteigen könnte. Und dann ist das eben das neue und weitgehend ungenutzte Zentralstadion.
Wunderbar.
Und es ist ein tolles Stadion. Ich mag das wirklich sehr.
Schade, dass Schalke das mit dem Parkstadion nicht so gemacht hat. Weil das ist jetzt ja so eine Brache neben der Feldtribüne.
Wollte ich gerade sagen, steht nebenan, ne?
Ja, aber es steht auch nichts mehr. Also es war nur eine überdachte Tribüne.
Ja.
Und das war so ein weites Rund und da ja, ist jetzt genau. Eigentlich... Ich glaube, der Bökelberg ist auch mittlerweile nicht mehr.
Oh, der alte Bökelberg, ich habe den geliebt. Das war das steilste Stadion, das ich zu dem Zeitpunkt kannte. Ist toll. Also heutzutage ist das relativ normal.
Ich war da noch nie, da würde ich, glaube ich, gerne mal hin.
Der neue ist auch schön.
Zu Borussia Mönchengladbach habe ich kein Gefühl, ne? Weil ich es vorhin gedacht habe, linksrheinisch ist das Einzige, was mit Neues fällt mir noch ein und Aachen.
Ja, das sind dann vielleicht wirklich Tatsache die Jahre. Also ich bin dann ja mit den Ausläufern der Fohlen 11 durch nach.
Ja.
Ne, also dann den Ausläufern, ne? So Bruns, Kriens, Lien.
So, das guck mal, ich habe noch Fronzek.
Ja, ja, gut, das ist dann.
Und Mike Hanke. Oliver Neville.
Oh ja, stimmt. Mike Hanke, später Hannover, glaube ich, ne?
Oh, Schalke.
Ach, echt?
Er hat von der Mittellinie das Tor geschossen.
Ach so, ja.
Gegen, weiß ich nicht mehr. Ja, okay, aber nee.
Wir driften ab.
Stadion brachen.
Also das ist mein Tipp, das Zentralstadion, wenn du so willst, meinetwegen auch die Red Bull Arena. Auch gerne mit Spiel, auch gerne ohne Spiel.
Schön.
Ja. Stimmung ist gut. Ich mag das. Ist ein bisschen.
Deswegen ist Ole Werner auch hingegangen, der Stimmung wegen.
Das glaube ich auch. Mhm. Ich wüsste keinen anderen Grund.
Hast du dieses Bild gesehen, wo sie ihn vorgestellt haben, wie so ein Schuljungen, der irgendwie die neue Ausrüstung bekommen hat mit seiner Cap und so. Das sah so ultra witzig aus. Aber sie sind ja erfolgreich, sind glaube ich Dritter, ne? gerade oder Vierter. Wie dem auch sei. Saison zweite Liga übrigens abpfeifen, ne?
Ja.
Also
erste Liga auch.
Vielen Dank für diesen Tipp. Ich bin, glaube ich, mal dran vorbeigelaufen, hab mir gedacht, was ist das für eine alte Kiste da? Und habe nicht geschnallt, dass das da drin noch was anderes ist. Also ist das denn aber so auf dem Niveau Wolfsburg drin? Oder, weil das ist ja auch so eine, ich finde das Stadion Wolfsburg tatsächlich ganz schön.
Ja, sie haben es vor allen Dingen in einer realistischen Größe gebaut, ne?
Ah, das ist gut.
Nein, in Wolfsburg, finde ich.
Ja, ach so, das ist, ja, genau. Boah, das ist aber auch, also liebe Grüße nach Wolfsburg, aber man sieht schon, wer da hin muss, ne? Ich habe schon das Gefühl, dass so manche Schichten dann eben noch die 90 Minuten da absitzen müssen, damit ein bisschen was los ist.
Ja.
Ja.
Ich habe mich da an sich wohlgefühlt. Also nochmal so, 47.800 gehen in die Red Bull Arena.
Oh ja, okay.
Das ist schon nicht so wenig.
Gut, dann pinn das mal an. Mein Pin ist eigentlich nur ein kurioser Pin. Und der ist bestimmt gar nicht so witzig, wie ich das finde, aber es reicht.
Für mich reicht.
Also ich fuhr von Dublin Richtung Liverpool, berichtete ja darüber und musste mal Dinge erledigen. Frisches Wasser kaufen und auch mal tanken und fuhr einfach stumpf von diesem North Wales Highway ab und stand vor einem Coop. Und diese Coops ist ähnlich so wie hier, weiß ich mal, das Netto oder Penny, die haben ja immer so einen Regionalbezug drunter unter ihrem Logo an der Straße. Also da steht dann Penny Reeperbahn, keine Ahnung.
Und ne, alte kooperative Genossenschaft.
Penny?
Nee, Coop.
Coop, ja, genau. Und auf jeden Fall stand da unendlich viele Buchstaben hintereinander neben Korb, als wäre so eine Katze über die Tastatur gelaufen und hätte sich dann hingelegt und wäre nochmal zurückgelaufen. Also war ein sehr
Angebot.
Ja. So. Der Ort heißt LLANFAIR PWLLGWYNGYLLGOGERYCHWYRNDROBWLLLANTYSILSIOGOGOCH
im Ganzen.
Und jetzt nochmal alle. Man kann bei Wikipedia, ich versuch's mal, die Aussprache anklicken. Wenn man das hier so macht, könnte das eigentlich passieren. Sorry, Konrad. Jetzt. Allgemein beim Walisischen wie auch beim Keltischen überhaupt, finde ich, kannst du diese Sprache auf dem Planeten noch nicht zuordnen.
Das war gerade mein Gedanke. Das habe ich mir gedacht, das klingt irgendwie auch, das könnte osteuropäisch oder sonst irgend sein. Also wenn dir irgendjemand sagt, das ist Kirgisisch.
Sag ich, ja, wunderbar.
Genau.
Alles Gute, wo kann ich
bei Bammel machen?
Ja. Ist so. Naja, und das ist, also das, es gibt ein Bild vom Bahnhof, das habe ich selber gemacht, das ist bei Wikipedia zu sehen. Da sind diese Buchstaben aneinanderreihungen drin. Ich weiß über eine familiäre Verbindung nach Wales, dass zum Beispiel ein LL einfach ein Laut ist. Also ist ein anderer, es steht
LL wird, glaube ich, Mallorca ausgesprochen.
So. Malle ist nur einmal im Jahr. Es sei denn, man fährt öfters.
Ganz herzlich. Müsste es nicht eigentlich, als sagt der Spanier Maille?
Hey, müssen wir mal hinten machen. Oh, über den großen Spanier müssen wir gleich auch noch ganz kurz sprechen, wenn wir die Zeit noch haben. Also, dieser Ort ist einfach witzig. Es ist nichts Besonderes zu sehen, aber am Bahnhof steht halt so ein Bahnhofsschild mit dieser Buchstaben aneinanderreihung.
Das ist Turi oder ist
nee.
Das? Das sagen die doch. Das kannst du doch nicht sagen.
Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das. Also, laut Wikipedia ist LLANFAIR, also der erste Teil heißt Marienkirche.
Mhm.
In der Mulde, PWLL, ja. Weiße Haseln, GWYNGYLL, in der Nähe, GOGER, des schnellen Wirbels, jetzt kommen ganz viele Buchstaben, und der Thysilio-Kirche, keine Ahnung, bei der Roten Höhle. So, das ist sozusagen der sprechende Name und dadurch wird es halt so.
Das kenne ich aus dem Schottischen, also ich weiß, dass es im Schottischen ist, dass das im Grunde eine Ortsbeschreibung ist, also eine Wegbeschreibung ist.
Genau, und wie wir das letzte Mal beim Scouts ja gelernt haben, ist es, dass sie da zum Beispiel Goch, was ganz am Ende kommt, ist offenbar was mit Höhle und Gogo ist rot, also rote Höhle ist Gogo Goch, genau wie das Loch in, wie heißt das, Schottland, ist der Lake, ja, also es ist einfach eine Dialektik drin und eben gut, aber trotzdem ist es YCHWYRN, ist einfach schwer auszusprechen. So, aber das fand ich interessant und ich fand es kurios genug, um es hier
absolut
vorzutragen. Ja.
Ja. Genau, da kommt mein PIN hin.
Oh, das stelle ich mir auch schwierig vor, wenn du das in deinem Pass stehen hast.
Ja, stell mal vor, ich hätte da eine Panne gehabt. Wo sind sie denn?
Nein. Und das ist eben der Vorteil. Du liest ihm langsam den Namen vor und schon weiß er, wo er hin muss.
Ja, ich blute. Ich lese ihm mal den Namen vor, du bist ja durch damit. Ja. Hinrich, ich möchte mich irgendwann, und wir hatten ja, ich hatte ja schon mit Stenkelfeld angefangen, habe seither versäumt, das zu machen, weil ich mich nicht würdig erachte, dieses Werk vorzutragen. Weil weil das ist in seinen, ich bin kein Literaturwissenschaftler, ich traue mich nicht. Ich würde aber gerne mal kursorisch mit dir über Comics reden wollen.
Oh ja,
bitte. Obwohl ich kein Comic-Experte bin. Also diese ganze Marvel-Welt, die DC-Welt, Mangas, bin ich raus. Mhm. Kenne ich nicht, im Zweifel. Also ich weiß, dass es Superman gibt, aber das weiß ich, weil es einen Film darüber gibt und ich weiß, dass es Catwoman gibt und ich weiß, dass es...
Ja, ja, ich bin auch.
Also. Aber es gibt Comics. Ich würde sagen, 3, die mich bisher begleitet haben durch mein Leben und immer zum Guten.
Ja, okay.
3,5.
Oha.
Also Peanuts sind so am Rande.
Ja.
Aber so?
Ja.
Ist auch okay.
Heger der Schreckliche.
Nee. Es ist Asterix.
Ja.
So. Es ist Tim und Struppi.
Ja.
Eher so.
Mit abnehmender Begeisterung.
Mit abnehmender Begeisterung. Ich glaube, man muss es im wie heißt es so schön, im Lichte der Zeit lesen. Und das kannten wenige, als ich dazu kam, diese zu lesen, es ist Clever und Smart von Francisco Ibanez.
Ibanez.
Vor 2 Jahren verstorben.
Ach ja?
Ja. Und es gibt unfassbar viele davon.
Ja.
Clever und Smart ist eine ganz dolle Empfehlung, sich die anzugucken.
Aber nicht für mich, weil mir musst du das nicht empfehlen. Ich bin da ganz drin.
Empfehle mit, weil das sind 2 Geheimagenten der TIA.
Die sind zum Teil clever, egal.
So. Und es läuft eigentlich immer gleich ab. Sie werden von Mr. L, also dem Auslandsgeheimdienstchef, zu sich gerufen, meistens auf eine absurde Art und Weise, die viel auch mit körperlicher Gewalt zu tun hat, das muss man sagen. Also es ist eine klamaukige Darstellung, aber es geht eigentlich immer damit, dass einer ein blaues Auge hat, eine dicke Beule auf dem Kopf oder irgendwas explodiert. Und dann gehen die auf mehr oder weniger relevante Züge los und suchen irgendwelche Kriminellen, lösen irgendwas auf. Also eine Agentengeschichte. Und der Trick ist, dass Clever, gerne in schwarz gekleidet, schwarzer Anzug, schwarz, hoher Kragen, markante Nase.
Ist ein Vatermörder, ja.
Genau, der kann sich verwandeln. Der ist mal eine Lampe, mal eine Katze, mal ein Fisch, irgendwas. Und Jeff, Clever, ist immer gleich gekleidet, ich glaube eine grüne oder rote Hose, weißes Hemd und ist so, wird so absoluter Normalo und so ein Stresspickel und so ein Überkorrekter und so ein, jetzt müssen wir aber los und so
weiter. Ja.
Und das führt natürlich immer ins Chaos. Und ich finde es toll, dass das so über epische Längen ausgebreitet wird und irgendwann ist es ein bisschen wie Fips Asmussen, finde ich. Der irgendwann bricht dich, dieser Comic, und du sitzt da und sagst, oh, fuck it, ich muss lachen.
Ja.
Das ist toll.
Was finde ich, genau wie Fips Asmussen ist, wenn man sich viel Mühe gibt, kann man einen roten Faden erkennen. Mhm. Aber man muss sich echt Mühe geben. Ansonsten ist das einfach
Gehirnschluck auf.
Anarchisches Chaos. Ja. Und die einzelnen Bilder sind auch in einer Form absurd. Also da ist nichts mit Ordnung oder sonst irgendwie.
Genau. Ganz im Gegensatz dann zu Hergé.
Ja, klar.
Der, also Tim und Struppi, die Tintin, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Belgier, der ja im französischsprachigen Raum halt eben besonders erfolgreich war. Wo ganz viel noch entdeckt wird, wo ganz viel mystische Sachen irgendwie anklingen, autobiografisch.
Ja.
Ich habe nicht das Gefühl, dass bei Clever und Smart viel Autobiografisches von Ibanez drin ist.
Das wollen wir zumindest schwer hoffen.
Ja, ich hoffe. Ich
kenne seine Krankenversicherung nicht, aber ja, finde ich großartig. Ich habe die immer geliebt und das kann ich schon als Kind. Und zwar deswegen las ich die, weil es die bei uns in der Bücherhalle gab. Und ich weiß gar nicht, ob das gutiert wurde, wenn ich die mit nach Hause gebracht hatte oder ja, auf jeden Fall, so weit ließ ich es nicht kommen, weil ich die einfach direkt in der Bücherhalle las. Und ich habe diesen Wahnsinn nicht verstanden.
Mhm. Ja.
Aber das hat sich ja bis heute nicht gelegt. Mhm. Also ich würde es nicht als Graphic Novel bezeichnen.
Nein, nein. Aber es ist in sein, und da steckt ja viel Kritik drin und da steckt viel Stereotyp drin, aber auf so eine Art und Weise, wo man sagt, ey, ist einfach nur zur seichten, geneigten Unterhaltung, ist das super.
Also die Fips-Asmussen-Vergleich finde ich großartig, ja, es passt ganz hervorragend. Es gibt übrigens, fällt mir gerade so ein, bei eher untergegangenen Comics, es gibt einen hervorragenden deutschen Comic, der sehr deutsch ist.
Uli Stein.
Nee, also wirklich Geschichten, Comic-Geschichten, nicht. Okay.
Oh. Eine Maus.
Uli Stein war auch als Torwart nicht so gut. Nee. Egal.
Punchlines hatte er aber.
Jürgen Wegmann. Mhm. Nick Natterton.
Ah.
Mhm. Ja, von einem Menschen namens Schmidt. Macht sich über James Bond und weiß ich was lustig und über die Bonner Republik der 50er Jahre. Fällt mir gerade nur ein. Hat einen sehr hintersinnigen und sehr merkwürdigen Humor, den man auch tatsächlich nur aus der Zeit verstehen kann. Also macht man so Adenauer-Witze oder sonst irgendwie. Das zündet ja heute nicht mehr so direkt.
Ja, Nachfolger wäre wahrscheinlich jetzt Marc-Uwe Kling, ne? Mit seinen Känguru-Strips.
Ja, ach so, da gibt's Strips so, ne?
Ja.
Wie viel Geld war da rauszuschütteln?
Er hat alles, glaube ich.
Ich glaube, er hat alles. Das
überzeugter Linker.
Das
kann er sich jetzt ja leisten.
Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, was der beste Film aller Zeiten ist. Der beste deutsche Film aller Zeiten.
Aber das weiß ich auch nicht. Aber bester Film hätte ich eine Meinung.
Ja, aber die Känguru-Chroniken dürfte einer der schlechtesten deutschen Filme aller Zeiten
sein. Ich habe es leider nicht gelesen, ich kann nicht mitreden, weder gelesen noch gesehen. Ich kenne aber die Comic-Strips und die waren, ich meine gut, das hast ein mäßig motiviertes Känguru, was so ein bisschen Anarchie verbreitet. So. Das ist ja eigentlich also End of Story. So.
Ich habe die ersten Hörbücher gehört. Die ersten beiden, glaube ich, die waren super. Und das dritte habe ich dann. Und
ich glaube, dass die gut sind, ja.
Und beim dritten habe ich mir so den kleinen Modern Talking-Effekt, dass ich gesagt habe, hoppla, habe ich jetzt aus Versehen das davor wieder angemacht.
Mit dem dritten, oh, jetzt machen wir auch wieder keine Freunde, da war bei mir bei Harry Potter Schluss. Ich finde, das dritte ist das Beste und danach habe ich keines mehr gehabt.
Mhm.
Naja. Es ist halt echt bei so langen Erzählungen wirklich schwierig aufrechtzuerhalten.
Ich habe keine Ahnung. Ich bin bei Harry Potter nicht eingestiegen.
Also bist du bei Herr der Ringe drin?
Never ever.
Ich auch nicht.
Als Kind habe ich mich durch Der kleine Hobbit und sonst irgendwas gequält und dann war gut.
Bevor es cool war.
Ja, aber naja, die Filme und so, die gab es alle nicht. Aber also Der kleine Hobbit und Herr der Ringe lief schon. Also das war aber nicht so gehypt. Aber sowas wie diese Hypes hatten wir ja auch nicht, jetzt ehrlich. Also wer sollte das hypen? Das Öffentlich-Rechtliche?
Nee, die sind ja links. Und haben andere Sachen zu tun.
Nein, ganz ernst. Also wer hätte einen Hype auslösen können?
Klar. Ja, so ein Magazinformat im ZDF. Bildzeitung.
Genau.
Steuern runter, macht Deutschland munter.
Ist das gerade?
Nee, das war mal. Das war dieser Aufkleber, den du dir aufs Auto machen konntest. Ich sehe den immer in Verbindung mit einem Opel B-Kadett. Bester Film aller Zeiten. Könnte man, also andere Strecken machen dann Podcast draus, ne? Also mehrere Staffeln.
Ja, das ist sehr spontan, weil ich natürlich ein paar habe, die ich sensationell finde. Aber also jetzt, ich hab's.
Wir machen das so.
Ja?
Ich soll den gucken.
Ja, gut.
Und dann soll den dann für genauso gut. Also dann sagst du
das. Das sage ich dir. Weil ich dir, das ist aber jetzt mein missionarischer Eifer, weil du meinen Aufforderungen einfach nicht nachkommst. Das so geht so nicht. Ich habe dir den Link geschickt, ich schicke ihn dir nochmal. Billy Wilders 1, 2, 3.
Das stimmt.
Das ist einer der besten Filme, die ich kenne.
Okay. Gut.
20 Mal gucken, 20 Mal lachen. Auch gerne über die gleichen Stellen. Ich habe inzwischen gelernt, das nennt sich Erinnerungslachen. Also man lacht, weil man sich daran erinnert, wie man das erste Mal gelacht hat.
Ah, das ist schön. Das ist bei manchen Menschen.
Ja. Naja, warum erzählen Leute den Scherz immer und immer wieder? Ja. So, aber was ist der beste Film?
Heat. Robert De Niro, Al Pacino,
Val
Kilmer.
Ja?
Großartig.
Okay.
Als ich noch die Aufmerksamkeitsspanne für 3 Stunden Film hatte.
Also ich erinnere mich auch, dass ich den im Kino gesehen habe.
Ist ja wahnsinnig langsam erzählt.
Das ist so Anfang der 90er, oder?
Mhm. Super langsam erzählt. eine Bankräubergeschichte oder eine Gangstergeschichte. Ja, ja. Polizist jagt Kriminellen. Michael Bay, wenn ich völlig falsch liege, bevor er die Krach-Bum-Bang-Sachen gemacht hat. Also es knallt auch ordentlich, aber tolle Verfolgungsjagd, ja. Schlussszene. Die Schlussszene ist der Hammer am Flughafen. Zwischendurch dieses klassische Polizist, aufgewühlt, verliert Familie, säuft, raucht, völlig kaputt, aber muss ja den Gangster jagen. Der Gangster dann so Teflon-mäßig kann alles irgendwie abschütteln. Also so, was man heute, wenn man das heute machen würde, man sagen, Gan, habe ich schon tausendmal gesehen, aber da war es so die...
Ja,
die Verbindung sein. Finde ich ganz toll.
Ich erinnere mich, dass ich ihn gesehen habe mit Freunden im Rundkino in Dresden, in der Prager Straße.
Ja, war das rund?
Also weißt du, manchmal denke ich mir, du bist mir über. Also du erfasst Dinge einfach in einer Form, in einer Geschwindigkeit.
Das ist Wahnsinn, ne? Ja. Ja. 1995 von Michael Bay.
Ja. 95, echt zu spät.
Ja. Kam mir letztens wieder, weil Val Kilmer vor kurzem verschied.
Ja.
Und da habe ich wieder gedacht, weil viele denken bei Val Kilmer ja an Top Gun, unter anderem.
Ja.
Und ich denke halt immer
an Kind. An welchen Top Gun?
Ja. Der ist ja nicht bei beiden dabei gewesen.
Ja. Ja, ne? Als Admiral.
Mann. War so wie Thomas Gottschalk oder, Harald Schmidt und Florian Silbereisen, ist er wieder. Ja. Als Kapitän des Traumschiffs.
Ja. Ja gut, aber Thomas Gottschalk, da sind wir auch schon bei den ganz großen Filmen.
Großen Nasen vor allen Dingen.
Die Supernasen.
Mhm. Mit Mike Krüger.
Also erstmal die Supernasen, dann natürlich der zweite Teil.
Supernasen.
Zwei Nasen tanken super.
Ach so.
Und natürlich Piratensender Powerplay. Oh. Ja. Nicht zu verwechseln, der große Film mit Nena und Markus, gib Gas, ich will Spaß.
Oh, das, aber wenn, genau, Super Ingo, die Werbung von Esso.
Ja.
Ja. So gut, genug Popkultur. Schauen Sie 1, 2, 3 und
absolut. Heat. Und Heat, genau, bei Ihrem Streamingdienst. Mein Film ist so alt, dass es den Link einfach zu googeln gibt. Ich sage es nur. Den Film im Ganzen.
Ich habe, warte mal, habe ich jetzt Michael Bay gesagt? Das stimmt überhaupt nicht. Michael Mann. Michael Bay ist Transformers. Und so eine Michael Bay. Michael Bay hat doch diese ganzen, ich sag mal, ein bisschen drüber Filme gemacht. Bad Boys, auch ein guter Film.
Stimmt.
Wir machen mal eine Filmfolge. Freuen sich die Leute. Ja. Also kein Alkohol und kein Fußball machen.
Und aber
wir trinken dabei Alkohol und gucken Fußball und halten uns dann über Filme.
Schläferz?
Mhm.
Ich liebe es.
Mhm.
Die Kommentare sind einfach, die beiden sind großartig. Schläferz, nächste Empfehlung, mein Gott, nur Empfehlung. Bevor es hier ausartet, würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
Ja, vielleicht pünktlich?
Mal gucken.
Ja. Versuch's doch mal pünktlich. Pack deine Sachen einen Tag vorher. Ausschnitte aus dem Leben.
Tschüss, Paul.
Tschüss, Hinrich.
Oh, und falls wir uns heute nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.